In meinem letzten Urlaub bin ich noch mal in meiner alten Heimat gewesen, in Ostfriesland. Und ich habe die Zeit sehr genossen dort. Und ich war auf dem Weg zu meinem Bruder von etwas weiter weg. Und ich war alleine im Auto und ich dachte mir, ja, jetzt machst du es mal nicht wie die ganzen Urlauber, die zuckeln hier mit 70 über die Landstraße, fährst mal ein paar alte Schleichwege. Und so habe ich ganz selbstbewusst die richtige Abfahrt, so meinte ich auf jeden Fall, gewählt und musste schon nach wenigen Metern feststellen, das sieht alles ganz anders aus hier. Nun war ich ein paar Jahre schon nicht mehr dort und sowieso nicht durch die Ecken, durch die ich fahren wollte. Und ich stellte fest, oh, hier ist ja 50. Hier kann man ja gar nicht schnell fahren. Wo ist denn hier der Baum? Und bis ich das bemerkt habe, wo dieser Baum ist, weil ich da immer abbiegen musste, ja, da war ich schon verkehrt gefahren. Ich hatte zum Glück dann irgendwann wieder den Weg gefunden, wo ich eigentlich hin wollte. Und ich habe meinen Bruder erreicht. Aber dieses Bild, was ich vorher im Kopf hatte, von der Strecke, wo ich innerhalb von 3 Minuten von da nach da komme, das existierte nicht mehr. Zugegeben, es ist schön geworden. Ja, der Baum, der da an der Ecke immer stand, wo man immer abbiegen musste, der steht nicht mehr. Damit war dann auch meine Abzweigung dahin. Aber gut, schön ist es geworden. Aber so ein Vorher-Nachher-Bild, das kann einen durchaus so ein bisschen aus der Bahn werfen, habe ich gemerkt. Und ich glaube, dass das immer wieder bei uns der Fall ist. So ein Vorher-Nachher-Bild, das begegnet uns auch immer wieder. Vor allen Dingen in diesen Zeitschriften, die ich mir nie kaufen würde und nie anschauen würde, es sei denn, sie liegen bei Ärzten im Wartezimmer. Kennt ihr wahrscheinlich alle nicht, lest ihr wahrscheinlich genauso wenig, wie ich sie lese. Ich habe jetzt doch mal reingeschaut, dort gibt es so mehrseitige Artikel. Da werden vor allen Dingen Maßnahmen beworben, die zur Reduktion der Körperfülle führen. Also sprich Dinge zum Abnehmen. Da gibt es dann Bilder vorher, nachher. Ja, kennt ihr, habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen. Oder wo mir das noch auffällt, so Vorher-Nachher-Bilder, das ist bei der Frisur. Ja, da wird einem gezeigt, wie der Mensch vorher ausgesehen hat, mit völlig blassem Teint und fettigen Haaren. Und dann braucht man nur das richtige Shampoo, Hair Repair, die richtige Schere, was weiß ich, keine Ahnung. Und dann sieht man wieder toll und flott aus. Je nach Geschmack halt. So Vorher-Nachher-Vergleiche, die fördern unsere Sehnsucht nach etwas Neuem. Das sollte man doch auch haben. Man möchte wieder frisch aussehen. Ja, und vielleicht ist es beim Frühling ganz genauso. Erst der triste Winter, das Graue und dann die Farben, die Freude, das Aufleben. Ich muss sagen, manchmal ist dieses Vorher-Nachher, dieser Vergleich, auch ziemlich bedrückend. Ja, vielleicht sogar beeindruckend. Ich war vor einiger Zeit im Michel, in der St. Michaeliskirche in Hamburg, dem Wahrzeichen. Und dort hingen Bilder, wie diese Kirche ausgesehen hat nach dem Zweiten Weltkrieg. Völlig ausgebombt. Ein schwerer Wirkungstreffer. Der Keller, der war noch aktiv. Der Glockenturm auch. Aber alles außen herum war weg. Und dann standen wir in dieser Kirche und haben gesehen, wie schön sie wieder aufgebaut wurde. Vorher, nachher. Ich möchte mit euch heute Morgen einen Vorher-Nachher-Vergleich anschauen, den Paulus im Epheserbrief aufzeigt. Und der ist noch tiefgreifender, noch schwerer zu begreifen als dieser Vergleich vom Michel. Und zwar der Text aus Epheser 2, die Verse 1 bis 10. Man kann hier vorne mitlesen. Epheser 2, die Verse 1 bis 10. In der Vergangenheit wart ihr tot, denn ihr wart Gott ungehorsam und habt gesündigt. Ihr habt nach der Art dieser Welt gelebt und euch jener Geistermacht unterworfen, die ihr Reich zwischen Himmel und Erde hat und von dort her ihre Herrschaft über diese Welt ausübt.
Sie wirkt noch jetzt als Geist der Verführung in den Menschen, die sich Gott nicht unterstellen. So wie sie haben wir alle früher gelebt. Wir haben uns von unseren selbstsüchtigen Wünschen leiten lassen und getan, was unsere Triebe und Sinne verlangten. Darum waren wir wie alle anderen Menschen nach unserer ganzen Wesensart dem Strafgericht Gottes verfallen. Aber Gott ist reich an Erbarmen. Er hat uns seine ganze Liebe geschenkt. Durch unseren Ungehorsam waren wir tot, aber er hat uns mit Christus zusammen lebendig gemacht. Bedenkt, alles aus reiner Gnade hat er euch gerettet. Er hat uns mit Jesus Christus vom Tod auferweckt und zusammen mit ihm in die himmlischen Herrschaft eingesetzt. In den kommenden Zeiten soll das enthüllt werden. Dann soll der unendliche Reichtum seiner Gnade sichtbar werden. Die Liebe, die Gott uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Eure Rettung ist wirklich reine Gnade und ihr empfangt sie allein durch Glauben. Ihr selbst habt nichts dazu getan, sie ist Gottes Geschenk. Ihr habt sie nicht durch irgendein Tun verdient, denn niemand soll sich mit irgendetwas rühmen können. Wir sind ganz und gar Gottes Werk. Durch Jesus Christus hat er uns so geschaffen, dass wir nun Gutes tun können. Er hat sogar unsere guten Taten im Voraus geschaffen, damit sie nun in unserem Leben Wirklichkeit werden. Die Gemeinde und eigentlich auch jeder, der das liest, die Gemeinde in Ephesus, an die das geschrieben wird, sie wird daran erinnert und wir werden daran erinnert, wo wir herkommen. Und ich muss sagen, das ist eine ziemlich radikale Rede, die der Paulus hier hält. Der fängt hier an mit einer sehr schonungslosen Beschreibung der Vergangenheit. Und er bezieht die gesamte Menschheit damit ein. Und man muss sagen, der Mensch, der kommt nicht gut weg. Der bekommt es nämlich nicht hin. All die Probleme in unserer Welt haben ihre Ursache in sündigem Verhalten, sagt Paulus. Wenn wir von Ausbeutung von den Bodenschätzen reden, wenn wir von Hunger reden, wenn wir von pervertierter Sexualität reden, von Unehrlichkeit, von Gewalt, von Stammesfehden, von Menschen, die sich gegenseitig niedermetzeln, von Krieg und Terror, von wirtschaftlichen Katastrophen, dann wird klar, und Paulus sagt dazu, der Mensch, der bekommt es nicht hin. Es liegt an ihm. Paulus ist, was diesen natürlichen Menschen angeht, ein absoluter Pessimist. Der hat kein gutes Wort über. Und wenn man dieses Bild hier, was er in den ersten drei Versen hier nennt, so liest, dann hat man den Eindruck, da ist absolute Hoffnungslosigkeit, absolute Verzweiflung angesagt. Und so urteilt Paulus auch. Er sagt, ihr wart tot. Mit euch war nichts mehr anzufangen. Und er nimmt sich selber sogar damit hinein. Er sagt, wir waren tot. Tot ohne irgendeinen Lebensfunken. Jetzt weiß ich nicht, wie es euch geht, wenn ihr das hier hört. Wenn man jetzt in Heidelberg in der Hauptstraße den Menschen sagen würde, hallo, ihr seid tot, dann würde man doch ausgelacht. Das ist doch schwer vermittelbar, oder? Das stehen quicklebendige Menschen vor uns und wir sagen ihnen, du bist tot? Stellt man sich so einen Modellathleten vor, vom Fitzenmeier richtig gestellt, ja? Oder irgendein Professor, der gerade seinen Geist an der Uni so richtig auf Hochtouren gebracht hat oder was weiß ich, eine lebendige Persönlichkeit. Kann man diesen Menschen sagen, sie sind tot? Greift der Paulus da nicht ein bisschen tief? Und vor allen Dingen verkehrt? Ich glaube, nein. Man muss fast sagen, sie sind tot. Denn es kommt auf einen anderen Bereich an. Man kann körperlich noch so fit sein, alles dafür getan haben. Man kann einen regen Geist haben, eine lebhafte Persönlichkeit. Das ist alles super. Aber das Entscheidende, was Paulus hier nennt, ist die Seele. Und die Seele von dem Menschen
ist taub und blind für Gott. Das ist das entscheidende Kriterium, warum er sagt, du bist tot. Ohne Gott bist du tot. Paulus sagt, hier ist der Tod im Topf. Denn jenseits von Gott gibt es kein Leben. So offen und klar redet er hier. Paulus spricht hier nicht nur von Sünde, also davon, dass wir gegen die Vorstellungen von Gott vorbeileben. Er spricht auch noch mehr von Einflüssen. Und er nennt da drei Dinge. Zum allerersten nennt er in Vers 2 den Zeitgeist. Die Gute-Nachricht-Bibel schreibt hier, wir haben gelebt nach Art der Welt. Er meint damit die Gesellschaft, die ohne Beziehung zu Gott organisiert ist und im absoluten Kontrast auch zu ihm steht. Und man kann den Zeitgeist auch in unserer Gesellschaft entdecken. Ein Zeitgeist, der gegen Gott arbeitet, nämlich da, wo Unterdrückung herrscht, dort, wo Macht missbraucht wird, um andere niederzuhalten, um auf den Rücken von anderen Geld zu verdienen, gierig zu sein. Sowas erleben wir auch in unserer Gesellschaft. Unsere Gesellschaft, die christlich geprägt ist. Das übt Einfluss auf unser Leben, sagt Paulus. Das ist das Erste. Das Zweite, was er sagt, da spricht er vom Einfluss des Geistes, der in der Luft herrscht zwischen Himmel und Erde. Und wenn man den Kolosserbrief dazu nimmt und ein bisschen liest, dann wird sehr schnell klar, wen er hier meint. Nämlich den Teufel. Der Einfluss des Teufels, das ist nicht zu unterschätzen. Es ist nun heutzutage nicht mehr modern, vom Teufel zu sprechen. Wir sind ja alles aufgeklärte Menschen. Aber Paulus sagt hier sehr deutlich, dass das Erleben ganz woanders ist. Dass hier eine Macht am Wirken ist, die herrscht in der Luft zwischen Himmel und Erde. Und die Menschen verführt und ihre Herrschaft ausübt. Und wer bis jetzt noch sagt, nö, das kann ich mir so gar nicht vorstellen, der darf nur mal zurückdenken an das Dritte Reich. Was für ein dämonischer Geist dort herrschte. Wo Menschen verachtet, ausgestoßen, misshandelt wurden. Ist das nur zu erklären dadurch, dass es eine falsche Ideologie gibt? Eine dritte Sache nennt Paulus, einen dritten Einfluss. Als drittes sagt er, dass unser egoistischer Wille, unsere egoistischen Wünsche und unsere egoistischen Triebe uns bestimmen. Dass sie uns gefangen nehmen. Vielleicht denkt der ein oder andere erstmal an hemmungslosen Sex oder ähnliches. Aber was Paulus hier auch meint, ist, dass wir unsere Gedanken mit hineinbeziehen sollen. Nämlich falschen Ehrgeiz, Stolz, Überheblichkeit. Diese ganzen Einflüsse sorgen dafür, dass wir gefangen sind in einer dunklen Macht, so sagt er. Jenseits von Gott gibt es keine dritte Lebensweise, die das irgendwie auffangen könnte. Es gibt keinen neutralen Raum, in dem man irgendwie anständig, ja, ein bisschen fromm leben könnte, oder vielleicht auch nicht fromm, Hauptsache gut. Martin Luther, der hat einmal einen interessanten Vergleich genommen. Und ich habe euch hier ein Bild mitgebracht, und zwar von einem Reittier, von einem Esel. Martin Luther hat gesagt, wir sind manchmal wie so ein Esel. Entweder Gott oder aber sein Widersacher reitet, besitzt, führt und leitet uns. Eine dritte Partei gibt es nicht. Das sind keine moralischen Kategorien, nicht gut oder schlecht. Hier wird nicht gefragt, ob es gute oder schlechte Menschen gibt. Es geht hier um Besitzverhältnisse. Ob mein Leben bei Gott beheimatet ist oder eben nicht. Ob ich mich ihm verweigere. Und das kann ich höchst anständig tun. Das kann ich aber auch völlig unanständig tun. Das spielt nicht die Rolle. Denn das Ergebnis ist das gleiche. Und Paulus sagt, ihr seid tot. Unter dem Zorn Gottes. Im Strafgericht Gottes gewesen. Und Tote, die können nun mal nichts anderes als im Grab liegen. Das ist die eine Seite. Paulus nennt sie die Vorherseite. Ihr wart tot. Und auf der einen Seite hat er jetzt so ein düsteres Bild gemalt und auf der anderen Seite fängt er an mit einem völlig neuen Bild, einem wunderschönen Bild, einem unglaublichen Bild, einem bunten Bild. Er beginnt hier in Vers 4 mit einem Aber, aber Gott. Wir Menschen, wir können nichts mehr tun. Paulus hat im ersten Teil noch ausschließlich von uns Menschen gesprochen. Und jetzt kommt Gott selber ins Spiel. Und Gott kann. Er hat Erbarmen und er geht auf die Leichen zu. Und dann berichtet Paulus von einer eigentlich ziemlich gruseligen Friedhofsszene. Da spricht Gott nämlich ein Machtwort zu uns und das Grab, im Grab öffnet sich langsam der Sarg und dieser tote Mensch, der atmet erstmal ganz tief ein. Und dann schlägt er die Augen auf, kommt aus seinem Sarg heraus und fängt an zu tanzen. So etwas kann nur Gott. Diese Macht hat zuerst Jesus bewiesen vor 2000 Jahren. Und da hier wird unsere Ostergeschichte erzählt. Hier stehen wir mit einer neuen Identität als neue Menschen durch den Glauben an Jesus. Und das erinnert sofort an die Taufe. Dort geht es genau darum, mit Jesus begraben zu werden und als neuer Mensch aufzustehen. Jesus, der nennt das ganz praktisch in einem Satz in Markus 16, Vers 16. Dort sagt er, wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Der bekommt neues Leben. Vorher tot, jetzt lebendig, weil Gott uns aus der Hölle herausholt. Weil Gott Neues schafft. Vorher gefangen, jetzt beschenkt und frei. Und was Gott uns noch alles schenken will, den Reichtum, den er uns geben will, das kommt alles noch, sagt er. Hier ist nur der Anfang. Er möchte uns noch viel mehr sehen lassen in der Zukunft. Vorher arm, arm dran, unter dem Zorn, unter dem Gericht, ausgeliefert, jetzt lebendig und Paulus sagt, eingesetzt neben Jesus. Eingesetzt zum Herrschen. Das ist der Kontrast. Keine Macht hat mehr Zugriff auf uns. Diese böse Macht, die kann uns nichts mehr anhaben. Im Gegenteil, wir sitzen an der Schaltzentrale der Macht. Wir sitzen neben dem, der alles in seiner Hand hält. Vorher getrieben von Egoismus und jetzt frei durch selbstloses Tun. Und so kann man eigentlich nur dastehen und staunen. Wie frei Gott sein kann, der uns aus unserer Leichenstarre herausholt, einen neuen Menschen aus uns gemacht hat. Das ist das Nachher, das ist das Jetzt, in dem wir leben. Ein Mensch nach dem Geschmack Gottes, mit Jesus lebendig gemacht, mit Jesus gerettet, mit Jesus beschenkt, mit Jesus erhöht, nämlich sitzend zur Rechten Gottes. Und noch ein zweites wird hier wichtig. Denn Paulus redet hier nicht nur von vorher, nachher, er redet auch von nicht und sondern. Nicht wir sind aktive. Nicht wir müssen etwas tun. Nicht anständig leben, nicht weniger sündigen, nicht unseren Entschluss besonders bekräftigen, uns nicht irgendwie aus uns selber ändern können, nicht mehr beten, nicht in die Kirche gehen, um etwas zu tun. Nein. Das ist es nicht. Die religiöse Logik hat hier ihre Grenze. Gib dir mehr Mühe. Verzichte, sei endlich fromm. Sondern Gott ist da. Sein Erbarmen, seine Rettung, seine Liebe, seine Gnade, seine Tat, sein Werk. Das bestimmt hier Vers 4 bis 10. Da geht es um Gott. Und Gott beschenkt uns von A bis Z. Das ist absolut gegen unseren Zeitgeist, dass wir auf einmal nichts mehr tun können. Aber es ist auch absolut befreiend. Ich muss sagen, dieser Vergleich, den Paulus hier gezogen hat, der hat mich total begeistert. Weil Gott alles in die Waagschale wirft für mich, um mich in seiner Liebe und seinem Erbarmen zu retten. Aus meiner Gefangenschaft, aus meiner Ich-Bezogenheit,
aus dem, was ich noch tun kann und sogar aus meinem Grab. Und ein zweites begeistert mich noch mehr, dass nämlich in mir und in jedem, der daran glaubt, eine Macht wirkt, die Tote auferweckt, die mich lebendig macht, die mich fähig macht, Gutes zu tun. Das, was Gott für mich vorbereitet hat. Ich muss aber auch sagen, dass das, was mich hier an diesem Text begeistert, auch Schwierigkeiten aufwirft. Denn ich gehöre jetzt zum Reich Gottes. Ich will das tun, was Gott will. Ich will leben aus dieser Gnade, nicht aus dem, was ich tue. Aber in meiner Welt um mich herum sieht es ganz anders aus. Denn meinen Abschluss in der Schule bekomme ich nicht aus Gnade. Meinen Lohn auf der Arbeit bekomme ich nicht aus Gnade. Ich muss etwas tun, im Schweiße meines Angesichts dafür. Und wenn ich irgendwo etwas erreichen will, brauche ich etwas, was ich hier rechts und links habe. Die Ellenbogen. Ich muss mich rühmen können. Ich muss trommeln für mich, um irgendwie weiterzukommen. Ich muss meine Leistung herausstellen, um weiterzukommen. Und das steht gegen Gott. Das geht gegen das, was mich eigentlich neu ausmacht. Gegen meine neue Identität. Das zweite finde ich noch herausfordernder. Paulus sagt, dass Gottes Kraft in mir wirkt. Dass wir lebendig werden. Und diese Kraft ist ja nicht nur ein bisschen. Das ist eine Kraft, die Tote auferweckt. Aber manchmal leben wir so, als wären wir gefangen. Als wären wir tot. Als hätte uns dieses alte Ich noch voll in der Hand. Voll im Griff. Mit Geiz, mit Gier, mit Verbitterung. Es hapert eigentlich an allen Ecken und Kanten. Charles Schett, ein amerikanischer Redner, der hat angefangen, Erziehungskurse zu geben. Und der, an dem möchte ich einfach mal deutlich machen, dass er, wie er gemerkt hat, dass dieses alte Ich doch einfach ungenügend ist. Er hat also Vorträge gehalten, als er noch keine Kinder hatte. Da hießen die Vorträge mit dem, hatten die Vorträge den Titel 10 Gebote, wie man Kinder zu perfekten Erwachsenen erzieht. Wohlgemerkt, er hatte noch keine Kinder. Als das erste Kind kam, da änderte er den Titel. Und zwar in 10 Hinweise, wie es vielleicht klappen könnte. Und als er dann das zweite Kind bekam, änderte er den Titel nochmal. Und zwar ein paar vorsichtige Empfehlungen für Leitgenossen. Nach dem dritten Kind hat er aufgehört, Vorträge zu halten. Aber aus folgendem Grund. Er sagt, ihm ist bewusst geworden, wie wenig er seinen Kindern mitgeben kann und wie viel er ihnen denn schuldig bleibt. Und genau da wird das deutlich dran. Da wird deutlich, dass wir so viel schuldig bleiben, dass wir es nicht schaffen. Was machen wir jetzt damit? Ich glaube, dieses Vorher-Nachher-Bild, was Paulus hier im Epheserbrief uns mitgegeben hat, das gibt durchaus Antworten. Denn klar ist zuallererst, erstens, das Leben vorher hat nichts zu bieten, außer den Tod. Das Leben vorher hat nichts zu bieten, außer den Tod. Diese Feststellung, die muss man erstmal machen. Das Leben früher ist nicht gut gewesen ohne Gott. Denn es hat keine Aussichten. Auf jeden Fall keine guten. Wer Gottes unglaubliche Liebe einmal geschmeckt hat, so einmal intensiv kennengelernt hat, der will nicht wieder zurück. Der will nicht wieder in das Alte. Denn da werde ich beherrscht. Da werde ich beherrscht von der Welt um mich herum. Da werde ich beherrscht von einer bösen Macht, die mich ergreifen kann. Da werde ich beherrscht auch von meinen eigenen egozentrischen Wünschen. Da werde ich gefangen gehalten. Nur vergesse ich das zu gerne. Das hat Tradition in der Bibel, dieses Vergessen. Das hat schon das Volk Israel immer wieder vergessen.
Sie werden lieber zurück manchmal in ihr altes Leben, weil da war es bequem. Aber Gott sagt, schau mal zurück. Da ist nur der Tod, der auf dich wartet. Und jetzt hast du lebendiges, neues Leben. Jetzt bist du eine neue Person. Jetzt bekommst du eine neue Identität. Schau mal zurück, wie es war. Und schau dir an, wie es jetzt wird. Wann habt ihr das letzte Mal zurückgeschaut? Wann habt ihr Gottes Sicht auf euer Leben mal angesehen? Und wann habt ihr das letzte Mal Gott gedankt dafür, dass er euch lebendig macht? Das ist die Herausforderung, die Paulus hier für uns stellt. Wir dürfen jubeln darüber, was Gott aus uns macht. Erst wird manchmal etwas deutlich, wenn ich zurückschaue, um dann positiv in die Zukunft zu gehen. Dank Gott dafür und fang damit heute an. Eine zweite Sache, glaube ich, will dieses Bild uns sagen, das Paulus hier aufmacht. Nämlich, lass dich von Gottes Maßstäben prägen. Paulus sagt, verändert euer Sinn, verändert euer Streben. Legt das alte Leben endlich ab und fangt etwas Neues an. Lebt darin. Denn diese Maßstäbe, die diese Welt an uns legt, sind ganz anders als die, die Gott an uns legt. Lebt euer Leben in einer neuen Identität, als Herrscher mit Jesus. Erwartet alles von Gott. Macht euch klar, welchem Gott ihr dient. Oder mit dem Reittier zu sagen, welcher Herr euch reitet. Das ist eben nicht die Welt, nicht der Teufel, nicht unsere egoistischen Gedanken. Und es stellt sich die Frage, von wem lasse ich mich beeinflussen? Von wem lasse ich mich prägen? Wo investiere ich meine Zeit? Wo investiere ich meine Gedanken? Wo mein Willen und meine Kraft? Setze ich mich Gott aus? Oder setze ich mich den Wünschen der Welt aus? Meinen eigenen Wünschen? Kämpft, das ist das Dritte. Kämpft den guten Kampf des Glaubens in der Kraft Gottes, nicht in der eigenen Kraft. Es lohnt sich, jeden Tag neu zu kämpfen, um würdig mit Gott, für würdig in Christus zu leben, in unserer neuen Identität. Kämpft darum, gute Dinge zu tun, die Gott schon längst vorbereitet hat für euch. Achtet darauf, was er vorbereitet hat. Versucht nicht selber aktiv zu werden. Es soll nicht darum gehen, dass ich etwas leiste. Es soll darum gehen, dass wir unser Leben gottgemäß leben und uns Gott ganz zur Verfügung stellen. Wir kämpfen hier nicht alleine. Wir kämpfen mit der Kraft, die Gott gebraucht hat, um dich und um mich lebendig zu machen. Und die bekommen wir nur dann, wenn wir eng an ihm dran sind, wenn wir mit ihm in Beziehung stehen, beten und darauf vertrauen, dass er handelt. Vertrauen, dass er uns verändert, nicht wir uns verändern. Eine ganz persönliche Frage. Kämpfst du noch? Oder bist du enttäuscht, müde, ja vielleicht sogar abgestumpft, weil du den Unterschied nicht mehr erkennen kannst? Kämpfst du noch? Kämpfst du, um diese neue Identität, diese jeden Tag neu zu leben? Ist dir bewusst, wer du in Jesus bist, als neuer Christ, als neue Schöpfung von Gott? Gott möchte, dass du kämpfst. Und du kämpfst nicht alleine. Wir kämpfen nicht alleine, denn Gott kämpft mit uns. Der Leitvers meines Vaters ist, ich werde für euch kämpfen und ihr werdet stille sein. Das sagt Gott seinem Volk, aber sagt Gott auch euch. Gott möchte für uns kämpfen, denn seine Liebe und seine Kraft und sein Erbarmen ist größer als unser Versagen.
ist größer als unsere Kraft. Seine Liebe und seine Kraft, die ist größer als unsere Vergangenheit, als unser Erleben. Seine Liebe und seine Größe ist größer als unsere Kraft und unser Wille. Und was Gott angefangen hat, das bringt er zu Ende. Deshalb steht auf und lebt dieses neue Leben. Lebt dieses Nachher. Kämpft darum. Mit Gott an unserer Seite können wir mutig, optimistisch und voller Hoffnung vorwärts gehen. Auch in diese neue Woche. In die Herausforderungen, die vor dir stehen. Amen.